Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 27. Habe ich hier eigentlich schon mal erzählt, was ich an der additiven Fertigung so mag? Es ist deren Vielschichtigkeit. Und damit meine ich jetzt nicht die vielen Layer eines einzelnen Bauteils, gemeint ist vielmehr die Fülle der Technologien und Materialien. Kurz zur Erinnerung, in der letzten Folge haben wir mithilfe der Wire-Arc-Technologie große, schwere, grobe Metallteile in kurzer Zeit und reichlich Energieeinsatz zusammen bzw. aufgeschweißt. Heute bauen wir im Wesentlichen Kunststoffteile auf, die so winzig sind, dass man ihre Details mit bloßem Auge gar nicht erkennen kann. Wir gehen auf der Größenskala also runter bis in den Mikro- und sogar Nano-Bereich. Kurzer Einordnung, ein Nanometer ist der millionste Teil eines Millimeters, also wirklich, wirklich klein. Das Unternehmen, um das es heute geht, hat ein sehr eindrucksvolles Beispiel für diese Größenverhältnisse aufgebaut, nämlich eine doppeltürmige Burg mit offenen Torbögen, Fenstern, Balkonen. Die Besonderheit daran, diese Burg steht auf einer Bleistiftspitze. Das Unternehmen, um das es heute geht, ist die Abnano GmbH. Wie die Technologie der Österreicher funktioniert und was man damit machen kann, weiß kaum jemand besser als meine heutige Gesprächspartnerin. Sie ist uns aus Wien per Internet zugeschaltet. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen die Mitgründerin von Abnano, Frau Denise Hirner. Hallo und guten Morgen. Stellen Sie sich bitte selbst kurz vor.
Hallo und auch von mir. Mein Name ist Denise Hirner, wie schon erwähnt. Von der Ausbildung her habe ich einen materialwissenschaftlichen und biologischen Background, habe zuerst Kunststoff- und Umwelttechnik, eine HTL absolviert und dann Biomedical Engineering studiert, was ein bisschen auch der Link zwischen der Biologie und der Kunststofftechnik ist, den ich auch jetzt in der Firma mir quasi täglich zunutze mache. Nach meinem Studium und im Zuge meiner Masterarbeit bin ich dann an die TU Wien gekommen, in die Gruppe von Professor Alexander Ovsianikow, mein heutiger Mitgründer und Partner in der Firma, und habe hier die ersten Berührungspunkte mit unserer Technologie gehabt und die Arbeit mit der Technologie und die tollen Durchbrüche, die an der TU Wien erzielt wurden, waren dann die Grundlage für die Gründung von unserer Firma im Jahr 2018 und auch dann quasi der Einstieg von mir in das Unternehmen. Neben meiner Ausbildung, vor allem während dem Studium, habe ich Vollzeit in verschiedenen Forschungseinrichtungen, Zellforschung gearbeitet und eben berufsbegleitend studiert. In der Abnano bin ich zuständig einerseits für Geschäftsführungstätigkeiten und grundlegende Strategieentscheidungen und dann auch für Marketing und Business Development, aktuell Außenrepräsentation des Unternehmens und auch sozusagen in die Zukunft denkend für die Ausrichtung des Unternehmens, in welche Richtung wir weitergehen und welche Felder sozusagen die sind, auf die wir unser Hauptaugenmerk legen.
Perfekt, damit steigen wir ein ins Thema. Wie ich eingangs erwähnte, Sie drucken sehr, sehr kleine Bauteile und das vergleichsweise schnell. Bitte nennen Sie mal ein paar Anwendungsbeispiele. Wer braucht solche Zwergenteile, wofür, und erklären Sie vielleicht mal, wie wurde denn sowas bisher hergestellt?
Ja, das ist immer eine ganz lustige Frage. Viele können sich das gar nicht vorstellen. Wofür brauche ich das? Wenn man dann aber ein bisschen einfach so in seinem Alltag den Blick schweifen lässt und gerade Elektronikgeräte nimmt, zum Beispiel die Handys, jeder hat ein Smartphone oder fast jeder. Und wenn man da ein bisschen überlegt, wie viel Technologie und was da schon alles drinnen steckt, ein Handy, ein Kalender, man hat im Prinzip sein ganzes Fotoalbum mit sich und man kann nebenbei noch telefonieren. Dabei werden die Geräte aber immer kleiner und kleiner und da müssen natürlich auch die Bauteile Schritt halten können. Also es steckt sehr, sehr viel Technologie in unserem Alltag auf sehr, sehr kleinen Raum oftmals und gerade halt in diesen Bereichen sind anschauliche Beispiele, die sich jeder vorstellen kann, wo man solche Dinge einsetzen kann. Also gerade Consumer-Elektronik-Bereich ist ein großes Thema, auch dann eben Optikbereich, Kameralinsen werden immer kleiner. Viele Handys haben schon unterschiedlich viele Kameralinsen, 3, 4 mit weiß Gott wie viel Megapixel, wo man dann schon gar keine Kamera mehr benötigt, sondern eh nur noch sein Handy hat. Aber natürlich auch, wenn man im medizinischen Bereich denkt, minimalinvasive Chirurgie, Endoskope sollen immer kleiner werden, sollen immer präziser werden. Es gibt viele, viele Implantate und Operationswerkzeuge, wo höchste Präzision gefordert ist, um hier einfach die Invasivität einfach möglichst gering zu halten. Also es ist ein sehr, sehr breites Anwendungsfeld, in dem wir uns bewegen mit unserer Technologie. Das ist natürlich ein Vorteil, weil man nicht so branchenabhängig ist, ist natürlich auch ein Nachteil, jetzt unter Anführungszeichen, weil man natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Ansprüche und Ideen hat, mit denen man täglich konfrontiert ist.
Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, drucken Sie sowohl Mechaniken als auch Optiken, Mikromechaniken, Mikrooptiken?
Mikromechanik, Mikrooptik, Halter, auch Kalibrierkörper zum Beispiel sind ein Anwendungsgebiet. Und dann natürlich schon ein kleiner Ausblick auf unsere Anwendungsmöglichkeiten sind natürlich auch die Bio-Anwendungen, einfach ein Bereich, in dem wir eine hohe Expertise haben und auch das ein oder andere Alleinstellungsmerkmal.
Also Mikromechaniken, wie groß sind die und wie wurden die bisher hergestellt?
Es gibt natürlich unterschiedliche Ansatzpunkte. Viele Dinge sind mit 3D-Druck erst möglich geworden, also ein voll funktionsfähiges Bauteil, das in sich beweglich beispielsweise schon gedruckt werden kann, wie so ein Kugellager. Das ist natürlich mit traditioneller Fertigung nicht in einem einzigen Prozess produzierbar gewesen. Und viele Bauteile, die wir jetzt ermöglichen mit unserer Technologie, sind auch mit traditionellen Methoden in der Art und Weise nicht herstellbar, weil sie zum Beispiel Hinterschnitte haben, weil sie Hohlräume haben. Und da kann ich halt natürlich mit einem traditionellen Spritzgussverfahren, werkzeugbasierten Fertigungsverfahren, aber auch mit Fräsen und Drehen und so weiter, komme ich da einfach an maschinenseitige Grenzen, wo der 3D-Druck einfach noch einmal ein kleines Universum nochmal zusätzlich aufmacht, wo man ganz neue Möglichkeiten entdeckt.
Okay, dann lassen Sie uns doch die Größe, über die wir hier reden, mal in Zahlen fassen. Wie detailliert, wie klein können denn diese Bauteile sein? Welche Auflösung ist da möglich?
Auflösungstechnisch bewegen wir uns mit den kleinsten Strukturdetails, wenn wir auf die höchste Auflösung setzen, im Bereich von 200 Nanometern horizontal und ungefähr 500 Nanometer vertikal. Das ist so der Größenbereich, den man sich vorstellen kann. Was halt wichtig ist in unserer Dimension quasi, ist, wir können unsere Auflösung anpassen, indem wir ein Objektiv auswählen, das uns diesen Bereich, in dem wir arbeiten, vorgeben. Und dann ist es einfach wichtig, die Balance zwischen der Gesamtdimension des Objektes, das wir drucken wollen, den feinsten Strukturdetails und dann eben der Druckzeit zu finden. Es macht oftmals nicht Sinn, ein großes Bauteil mit der feinsten Auflösung zu drucken, weil ich hier einfach nicht mehr wirtschaftlich arbeiten kann. Und da ist es eben die wichtigste Aufgabe, auch im Kontakt mit den Kunden genau diese Balance zu finden.
Klar, wenn Sie jetzt sehr, sehr fein drucken, entstehen auch entsprechend feine Oberflächen, die ich wahrscheinlich auch brauche, wenn ich Optiken drucken will, richtig?
Ja, also die Oberflächenanforderungen sind ein sehr wichtiges charakteristisches Messwert bei unserer Technologie. Und da setzen wir auch einen Fokus darauf. Wir haben in der Software implementiert unterschiedliche Möglichkeiten, die Software noch einmal quasi hervorzuheben, die Oberfläche noch mal besonders fein und hoch aufgelöst zu machen. Outline-Modus ist da zum Beispiel so ein Stichwort, dass man sagt, man schreibt sozusagen noch einmal an der Oberfläche eine extra Lage, die besonders fein und besonders hoch aufgelöst ist, um hier sozusagen ein Finish drüber zu legen.
Okay, und damit kommen wir zur Kernfrage. Wie schaffen Sie das? Wie erreichen Sie diese Präzision? Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, wird es jetzt gleich um die 2-Photonen-Polymerisation gehen. Das hat der Professor Heinz Huber von der Hochschule München in Folge 18 schon versucht zu erklären. Ganz offen, ich bin immer noch nicht sicher im Thema. versuchen Sie doch nochmal, mir und den Hörern zu erklären, wie funktioniert Zwei-Photonen-Polymerisation?
Ja, das versuche ich sehr gerne. Von mir gibt es dann immer die etwas biologenlastige Erklärung, weil ich die komplette Physikererklärung auch meistens nicht ganz verstehe. Deswegen, vielleicht haben wir beide Glück und steigen da mit der Erklärung ein Ticken besser aus. Also viele sind vertraut mit klassischen SLA-Prozessen, richtig? Ja. Also man rakelt eine Materialschicht auf und härtet dann quasi die gesamte Schicht entsprechend einer Maske aus und ich härte eben von der obersten Ecke meiner Schicht bis an die unterste Kante die gesamte Schicht aus. Das ist ein linearer Prozess, das heißt, mein Lichtstrahl entlang des gesamten Lichtstrahls wird mein Material ausgehärtet. Und damit bin ich in diesem Verfahren abhängig von dieser Materialschichtdicke. Mhm. Bei der Zwei-Photonen-Polymerisation ist jetzt der große Unterschied, dass es ein nicht-linearer Prozess ist. Das heißt, wenn ich meine Lichtquelle auf mein Material scheinen lasse, ist es nicht so, dass die gesamte Materialdicke aushärtet, sondern ich habe die Energie, die ich benötige, um diese Härtung zu injizieren, habe ich nur im Fokuspunkt meines Lichtstrahls. Und der ist natürlich viel kleiner und damit ortsunabhängig. Somit kann ich im Volumen arbeiten. Das ist so das Charakteristische, das diese beiden Ansätze unterscheidet. Das heißt, bei der SLA, einem linearen Prozess, habe ich meine Materiallage und die gibt mir sozusagen meine Auflösung in gewissen Maßen vor. Bei der Zwei-Photonen-Polymerisation arbeite ich im Materialvolumen. Ich habe diesen repetitiven Materialauftrag nicht und mir vorgibt, was mir die Auflösung vorgibt, ist dann mein Fokuspunkt. Und dieser Fokuspunkt ist eben abhängig von dem Objektiv, das ich verwende.
Verschiedene Objektive wechseln Sie ein. Das hatten Sie eingangs schon mal kurz erwähnt. Das finde ich spannend. Ja. Das heißt, je nachdem, wie fein bzw. wie groß, wobei groß in Ihrem Fall relativ ist, je nachdem, wie groß und fein Sie drucken wollen, wechseln Sie die Objektive aus. Wie funktioniert das?
Also man kann sich es vorstellen wie ein Mikroskop, wo ich auch unterschiedliche Objektive mir auswählen kann, je nachdem, wie weit ich hineingehen will, wie groß ich das Objekt vergrößern muss oder möchte. Und genau so ist es bei uns im Prinzip genauso. Wir haben in der Maschine, im Bauraum, eine Position, wo die Objektive eingeschraubt werden. Wenn ich jetzt ein Objektiv mit einer kleinen Vergrößerung verwende, schreibe ich größere Objekte und große Objekte. Und wenn ich ein Objektiv mit einer großen Vergrößerung verwende, dann schreibe ich ganz kleine, feine Objekte, weil ich quasi dann ja das öfters vergrößere, bis ich die Endstruktur dann erreiche. Und durch dieses Einschrauben der Objektive kann ich mir hier sozusagen meinen Arbeitsrahmen einmal vordefinieren. Wenn man jetzt an verschiedene Bauteile denkt, haben die natürlich auch unterschiedliche Auflösungsanforderungen. Es ist eigentlich in den meisten Fällen nicht der Fall, dass die hohe Auflösung oder die Auflösung des gewählten Objektivs über die gesamte Fläche benötigt wird. Ich habe hier vielleicht ein paar Details, ich habe hier die Oberfläche, wo ich diese Anforderung habe, aber ich habe oft auch viele innenliegende Bereiche, wo ich diese Auflösung gar nicht benötige. Und da ist es eben jetzt so, dass wir einen patentierten Prozess haben, bei dem wir den Voxel, den ich vorher schon angesprochen habe, was uns eben quasi das Volumen definiert, dass ich halt das kleinstmögliche Volumen, das ich auspolymerisieren kann, dass ich diesen Voxel um einen Faktor 10 verbreitere. Wir nennen das adaptive Auflösung. Und mit diesem Verbreitern des Voxels gelingt es mir natürlich, dass ich das Volumen, das ich auf einmal polymerisieren kann, auch vergrößere entsprechend. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen wie einen Textmarker. Ein Textmarker hat diese breite Seite oder diese feine Spitze. Mhm. Und wenn ich jetzt in feinen Details und in den Randbereichen meine Auflösung haben möchte, dann nehme ich die feine Spitze und verwende genau diese feine Auflösung. Für die innenliegenden Bereiche, wo ich aber eigentlich nur schnell entweder ausmalen bzw. in unserem Fall auspolymerisieren und damit Stabilität schaffen will, nehme ich die breite Kante und mal sozusagen viel mehr in derselben Zeit. Und so kann man sich das ungefähr in unserem Prozess dann auch vorstellen.
Okay, wenn wir in Ihrem Zusammenhang bzw. mit der Firma Abnano von großen Bauteilen reden, dann ist das natürlich sehr relativ. Was ist denn das größte Bauteil, was man mit Ihrem Drucker bzw. mit der größtmöglichen Optik drucken kann. Wie groß ist das?
Genau, die Objektive mit einer kleinen Vergrößerung wären in unserem Fall ein 4x oder ein 5x Objektiv. Und da haben wir eine Bauteilhöhe von 40 mm und aktuell eine Bauplattform von 20x20 mm, wobei in naher Zukunft auch eine 40x40 Plattform verfügbar sein wird. Und dann reden wir von einem Maximalvolumen von 40x40x40 mm.
Okay, jetzt werben Sie selbst damit, dass Sie vergleichsweise schnell drucken. Wie schnell drucken Sie denn? Welche Aufbauraten sind denn möglich?
Genau, die Druckgeschwindigkeiten sind bis zu 200 Kubikmillimeter pro Stunde. Das klingt natürlich jetzt, ist jetzt wieder natürlich eine Zahl, die man relativ sehen muss, ja, zu den Volumen, die wir drucken. Und mit diesen Raten und mit diesen Volumina, die wir erzielen können, sind wir bis zu 100 Mal schneller als unsere Konkurrenz. Bei uns ist es so, umso größer das Bauteil und umso komplexer das Bauteil ist, umso signifikanter ist unser Geschwindigkeitsvorteil. Und eine Steigerung des Durchsatzes von bis zu 100% ist natürlich schon eine Ansage auf der einen Seite und auch ein Enabler auf der anderen Seite, weil natürlich mit dieser Möglichkeit, diesen Prozess signifikant zu beschleunigen, auch die Anwendungsmöglichkeiten und die Einsatzmöglichkeiten der Technologie schlagartig andere sind, als wenn ich hier einen sehr langsamen Prozess habe, wo ich es einfach nie schaffen werde, eine Kleinserie oder eine Batch-Produktion wirtschaftlich umsetzen zu können.
Das heißt, Serienfertigung ist für Sie ein Thema, ist möglich mit Ihrer Technologie.
Wir haben aktuell den Nano One am Markt und wir sagen, dass das ideale Gerät ist für Prototypen, für Batchproduktion und für Kleinserien. Wir sind aber technologisch noch nicht an der Fahnenstange ganz oben angekommen und haben hier ganz viele Ideen. Und ich kann schon ein bisschen in die Zukunft blickend sagen, dass wir mit Hochdruck an einer Technologie arbeiten, wo dann eben auch eine echte Serienfertigung möglich sein soll.
Sie hatten geschildert, dass Sie deutlich schneller sind als andere. Warum? Ja. Wie schaffen Sie das? Was sind Ihre Geheimnisse? Raus damit.
Alle Geheimnisse kann ich jetzt leider nicht ganz so preisgeben.
Hatte ich befürchtet.
Aber was ich schon, also wir haben einen patentierten Prozess und das ist quasi die Gesamtheit unserer Technologie ein bisschen umschließt. Es ist ein guter Mix aus vielen einzelnen Dingen. Einerseits hardware-seitig, wir haben einen sehr starken Laser im Verhältnis zu was andere Systeme verwenden. Also wir haben bis zu 1 Watt Laserleistung, was uns natürlich erlaubt, in kürzerer Zeit mehr Energie einzubringen und damit gewisse Bereiche nur kürzer belichten zu müssen. Dann haben wir ein komplett eigens designtes und optimiertes optisches Setup. Wir basieren quasi jetzt nicht auf einem klassischen Mikroskop, obwohl man sehr mit vergleichen könnte den Aufbau damit. Bei uns sind aber alle Spiegeln bis aufs Kleinste durchgerechnet und optimiert, die in dem Aufbau eben enthalten sind. Dann spielt eine ganz wichtige Rolle unsere Software, die unterschiedliche Features hat, um das dann eben umsetzen zu können, um so schnell bewegen zu können, aber um eben auch so schnell die Slices bereitstellen zu können. Das machen wir nämlich in Echtzeit. Also wir haben dieses Pre-Slicing nicht. Wir slicen und drucken quasi gleichzeitig und haben nur eine sehr kurze Pipeline. Und die dritte Säule, die dann eine ganz wichtige Rolle spielt, ist auch das Material. Wenn ich einen schnellen Prozess habe, in dem ich kurz Lichtpulse sozusagen zuführe, dann brauche ich auch eine Chemie, die hier quasi auf Zack ist und die sehr reaktiv ist und die dann eben auch mithalten kann mit der Geschwindigkeit. Weil wenn da quasi die kurze Einwirkzeit nicht ausreicht, um diese Reaktion in Gang zu setzen, dann bringt mir das schnellste System nichts. Also es ist bei uns wirklich ein Zusammenspiel aus Hardware, Software und den eigens entwickelten proprietären Materialien und da eben insbesondere den Fotoinitiatoren, die wir verwenden.
Stichwort Material. Welche Materialien bringen Sie denn in Form?
Die Materialien, die wir verwenden, sind Photopolymere, also Kunststoffmaterialien, die durch Licht polymerisierbar sind. Das Licht kommt bei uns eben durch einen Laser und da wird dann eben der Aushärtungsprozess initiiert. Wir haben aktuell ein Materialportfolio von 4 eigenen Materialien. 2 neue werden im September gelauncht. Und da gibt es eben Materialien, die auf unterschiedliche Anwendungen einfach abzielen. Materialien für eher große Bauteile, Materialien für sehr komplexe, freistehende Strukturen mit Überhängen von größer 90 Grad. Refractive Index Matched Materials für unterschiedliche feine Anwendungen, so in dem Bereich. Also das Portfolio ist sehr, sehr breit.
Sie hatten es eingangs erwähnt, Sie kommen aus der Biologie-Ecke. Verdrucken Sie auch lebende Zellen?
Das ist mit unserem System möglich. Wir haben, das ist auch eines der USPs, die Technologie bei uns hat. Quasi die lebendige Zelle kann in das Material eingemischt werden. Nicht in jedes Material, aber wir haben hier zum Beispiel ein spezielles Biomaterial in Zusammenarbeit mit Expectings entwickelt, wo die Zelle eben eingemischt wird und dann dieses Material polymerisiert wird, ganz normal im Druckprozess, und man erhält dann quasi eine dreidimensionale Struktur, wo die Zellen in dieser Struktur eingebettet sind.
Die Zellen überleben den Beschuss mit dem Laser?
Genau, also das ist das USP, sonst wäre es nicht wirklich ein USP. Die Zellen überleben diesen Prozess. Das ist einerseits der Grund, warum wir bei 780 Nanometern arbeiten, weil das eben sich als zellfreundlich erwiesen hat. Und das Material macht natürlich auch sehr viel aus. Gelatine ist ein sehr körperverwandtes Material, in dem sich die Zellen wohlfühlen. Und man kann dieses Material dann auch mit dem Zellmedium, mit dem Nährmedium der jeweiligen Zelle anmischen, um hier noch ein bisschen den Wohlfühlfaktor zu erhöhen. Und das System selbst, der Nano One, kann mit einer Bio-Unit ausgestattet werden, beziehungsweise haben wir einen Nano One Bio. Und da ist es eben so, dass diese Bio-Unit dafür sorgt, dass ich während dem Druckprozess inkubatorähnliche Konditionen habe. Das heißt, ich kann meine Temperatur auf 37 Grad einstellen, ich kann meine Feuchtigkeit regulieren und auch meinen CO2-Gehalt in der Kammer während des Druckes und so den Zellen immer mehr Wohlfühlfaktor sozusagen zur Verfügung stellen, während ich sie verdrucke.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann ich als Nutzer nicht irgendein Fotopolymer von der Stange kaufen, sondern ich bin da schon auf Ihre Materialien angewiesen. Das heißt, das System ist nicht materialoffen.
Doch, ist es. Es hat sich einfach gezeigt, es gibt sehr, sehr viele Arbeitsgruppen, gerade in Forschungsinstituten und an Universitäten, die sich mit Materialentwicklung beschäftigen. Deswegen haben wir uns hier ganz gezielt dafür entschlossen, ein materialoffenes System anzubieten. Nichtsdestotrotz können wir natürlich die Druckzeiten und die Parameter, die wir halt in unseren Datenblättern spezifizieren, nur für unsere Materialien garantieren. Es gibt aber sehr viele Kunden, die hier auch eigene Materialien entwickeln oder Fremdmaterialien verwenden. Was wir zudem noch anbieten, weil wir eben auch die Materialentwicklung in-house haben, ist, dass wenn ein Kunde spezielle Wünsche hat oder beispielsweise ein Polymer hat, das er gerne als Basis verwenden würde, dann unterstützen unsere Materialchemiker und Applikationstechniker bei der Etablierung des Materials, beziehungsweise können wir auch kundenspezifische Materialentwicklung anbieten.
Okay, jetzt schildern Sie doch bitte mal Schritt für Schritt, wie läuft ein Druckjob ab? Von Konstruktion bis hin zu Reinigung des fertigen Bauteils.
Bei der Konstruktion ist es so, dass man hier einfach ein CAD-Programm seiner Wahl hernimmt und ein 3D-Objekt konstruiert. Das speichert man dann als STL-Datei ab. Man kann dann diese STL-Datei in unsere Software direkt laden und das ist dann quasi die Grundinformation, mit der der Druckjob dann gestartet werden kann. Der Struktur, die ich dann eben geladen habe, kann ich unterschiedliche Parameter zuweisen. Ich kann sie auch nochmal skalieren in X, Y und Z unterschiedlich oder eben auch proportional. Oder aber, wenn ich das nicht möchte, dass ich von einer 3D-konstruierten Struktur starte, haben wir auch unterschiedliche Geometrien und Formen in unserer Software parametrisch hinterlegt. Das sind relativ einfache Strukturen wie Würfel, Quader, Kugel und dergleichen. Und mit diesen Bauteilen kann ich dann quasi Strukturen aufbauen. Das klingt jetzt im ersten Ansatz ein bisschen unnötig, unter Anführungszeichen, weil ich das jetzt selber ja auch mit einer 3D-Struktur machen kann. Aber gerade in diesem feinen, hoch aufgelösten Bereich, wenn ich dann sehr viele Strukturdetails habe, wie beispielsweise einen Filter, eine filterähnliche Struktur, kann es oft passieren, dass die CAD-Programme an ihre Leistungskapazität stoßen. Und da ist es dann einfacher, man hat das eben in der Software parametrisch hinterlegt und konstruiert sich das Objekt selber. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Geroidstrukturen, die sehr komplex und mit mathematischen Formeln sind, oder eben auch für Linsen, dass ich hier mit Eingabe von Parametern mir die Linse direkt in der Software generieren kann und nicht noch ein vorgeschaltetes SCL brauche. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit, man wählt parametrisierte Objekte und erschafft seine Struktur, oder man macht sie in einer CAD-Software. Nach der Definition der Parameter, Druckgeschwindigkeit, Leistung, Linien- und Lagenabstand, um hier einige zu nennen, kann ich den Druckjob dann direkt über die Software starten. Und wie schon erwähnt, ist es dann so, dass das Slicing und das Drucken in einem leicht zeitversetzt, aber in gleichzeitig ablaufenden Prozess stattfindet. Das heißt, wir haben so eine Slicing-Pipeline von einigen Slices, aber ich slice kontinuierlich und ich drucke kontinuierlich, was mir natürlich die Vorbearbeitungszeit der Dateien wegfallen lässt und damit die Zeit an der Maschine, die ich brauche, deutlich nochmal verkürzt, unabhängig von der Zeit des Drucks. Es ist eben so, wie eingangs erwähnt, mit den Objektiven definiere ich quasi ja meinen Bereich, mit dem ich arbeite. Deswegen ist das Erste, was ich dann mache, nachdem ich meinen Druckjob aufgesetzt habe, das Objektiv, das ich für diesen Job benötige, wird in das System eingeschraubt und dann kommt eine Materialwanne über das Objektiv gestülpt. Mit dieser Materialwanne wird dann mit dem Dispenser mittels Dispenser befüllt. Das heißt, unsere Materialien kommen in solchen Kartuschen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine Silikonkartusche, nur entsprechend kleiner. Und dann wird das in diese Materialwanne gefüllt. Obendrauf kommt dann ein Halter für unser Substrat. Und dann habe ich quasi den Bauraum-Setup Arbeiten abgeschlossen und kann den Bauraum wieder schließen. Und alle anderen Dinge, wie ich den Drucker steuere, mache ich dann wieder über die Software. Das heißt, man hat hier druckerseitig nur diese Schritte. Dann kommt der Druckjob selbst. Während des Drucks ist unser Drucker eine Blackbox. Wir haben einen Laser Klasse 4 verbaut. Das heißt, wir haben hier sehr viele Laser-Features eingebaut, die verhindern auch, dass man während des Drucks den Drucker öffnet und das Laserlicht nach außen kommen kann. Das heißt, wir haben ein Interlock-System. Sobald man die Bauraumtür gewaltsam öffnen würde, würde der Laser sofort sich abschalten und der Druck abbrechen. Und deswegen haben wir während des Drucks eigentlich einerseits ein optisches Feedback über unsere LED-Statusanzeige an der Maschine und dann die Möglichkeit, über zwei Kamerasysteme, die in der Maschine verbaut sind, den Druckjob in Echtzeit mitzuverfolgen. Eine Kamera geht dabei durch das Objektiv durch, genauso wie der Laserstrahl, und ich sehe quasi den Layer, den ich gerade drucke. Eine andere Kamera gibt mir die Vogelperspektive quasi auf die Bauplattform.
Ganz kurz, wenn ich Sie an dieser Stelle kurz unterbrechen kann, in welcher Richtung drucken Sie denn? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Drucken Sie von unten nach oben? Ziehen Sie das Bauteil also peu à peu aus der Materialwanne heraus?
Ganz richtig. Für unseren Standarddruckprozess, also mit dieser Materialwanne, ist es so, dass das Bauteil hängend von unten nach oben gedruckt wird. Es wird aus der Materialwanne herausgezogen. Mhm. Wenn ich jetzt aber mehr Richtung biologische Anwendungen denke, dann ist es so, dass man hier nicht die Materialwanne verwendet und unsere Standardsubstrate, sondern beispielsweise eine Wellplate. Und da ersetzt mir dieses Well, der Wellplate, meine Materialwanne. Das heißt, ich fülle das Material direkt in die Platte und dann beginne ich wieder vom Boden und drucke aber nach oben weg sozusagen das Bauteil. Da ist der Vorteil, dass ich hier in geschlossenen Systemen arbeiten kann. Das heißt, ich kann meine Zellkulturplatte in einer sterilen Umgebung in einer Lamina Flow vorbereiten, das Material einfüllen, diese dann verschließen, verschlossen zum Drucker bringen und dort auch verschlossen einsetzen und bedrucken und nach dem Druck quasi wieder in der sterile Umgebung zurückbringen und dann erst entwickeln. Deswegen haben wir hier zwei unterschiedliche Ansätze, wie wir drucken. Bei Bauteilen, wo die Sterilität keine Rolle spielt, hängend von unten nach oben und wo dann eben im biologischen Umfeld das eben ein Thema ist, dann drucke ich in einer geschlossenen Umgebung wieder von unten nach oben, aber diesmal nicht hängend.
Genau, aber wenn Sie in einem geschlossenen System, sprich in der gefüllten Materialwanne drucken und das tun Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, von unten nach oben. Das heißt, Sie bauen das Bauteil, Sie fangen unten an, der Laser kommt von unten, Sie fangen unten an, das Bauteil wächst nach oben in der Materialwanne.
Das ist für die biologischen Anwendungen genauso, ganz, ganz richtig. Das heißt, ich fange von unten an und gehe nach oben. Da habe ich dann eben das Thema, dass mein Laserstrahl auch teilweise durch bereits polymerisiertes Material durch muss.
Genau,
und
darauf hier wollte
sozusagen
ich
hinaus. In der Höhe beschränkt bin. Das ist aber eben nur für dieses biologische Setup zutreffend. Wenn ich jetzt in unserem klassischen Druck, also der Materialwanne, arbeite, dann ist der Abstand meines Lasers zu der Lage, die ich gerade drucke, konstant, weil ich zwar von unten nach oben drucke, aber das Bauteil hängt quasi und aus der Materialwanne gezogen wird. Und das ist eben der große Unterschied zwischen den beiden Arten zu drucken. Und mit dem hängenden Prinzip kann ich dann eben Bauteilhöhen von 40 mm erreichen, weil der Abstand immer konstant ist und ich einfach nie die Auflösung verliere.
Genau. Aber bei Variante 2, der im Wesentlichen für biologische Anwendungen genutzte Variante, haben Sie gerade gesagt, wird durch bereits polymerisiertes Material hindurch fokussiert. Wie geht das? Ich kann doch nicht durch ein polymerisiertes Material den Laser durchstrahlen lassen.
Doch, weil wir eben mit bei unserer Wellenlänge transparenten Materialien arbeiten. Natürlich gibt es dann einen Unterschied im refraktiven Index und deswegen habe ich eben auch diese Begrenzung von der Höhe. Also hier kann ich nicht ohne Verluste in der Auflösung 40 mm Höhe drucken. Da bin ich ein bisschen, es korreliert ein bisschen mit dem Arbeitsabstand des Objektivs. Also das hängt ein wenig zusammen, aber da gibt es pro Objektiv einfach Empfehlungen, welche Höhe man dann abdecken kann. Und das ist dann ein bisschen wieder abhängig natürlich von der Vergrößerung des Objektivs und für biologische Ansätze aber vollkommen ausreichend.
Okay, jetzt haben wir also entweder das fertige Bauteil aus der Materialwanne rausgezogen oder das fertige Bauteil schwimmt noch in der Materialwanne. Wie geht's weiter? Wie wird's gereinigt?
Genau, die Reinigung und das Post-Processing ist eigentlich recht simpel. Das Bauteil wird in beiden Fällen aus der Maschine einfach entnommen. Durch das Materialvolumen, das eben nicht polymerisiert ist, habe ich immer noch restliches Photopolymer an dem Bauteil anhaften. Das wasche ich dann mit einer alkoholhaltigen Waschlösung ab. Und dann war es das im Prinzip. Also man hat hier einen Reinigungs-, einen Waschvorgang noch. Gerade bei sehr feinporigen Filterstrukturen zum Beispiel können das dann auch öfters drei Waschdurchgänge über einen längeren Zeitraum sein. Wenn es eine sehr offenporige Struktur ist oder eine sehr glatte Struktur ist, dann reicht da wirklich oftmals Abspülen und dann habe ich das fertige Bauteil.
Die Entnahme aus der Maschine und das Reinlegen in die, ich sag mal, Waschmaschine, das passiert heute noch händisch, manuell.
Ja, genau. Also das Rüsten der Maschine und auch das Abwaschen der finalen Bauteile ist ein händischer, nicht automatisierter Prozess beim Nano One. Und aber auch hier ist die Idee, noch einen signifikanten Anteil an Automation an dem Prozess anzuhängen bzw. in den Prozess zu integrieren, damit man hier eben gerade auch diesen Schritt in die Fertigungs- und Serienfertigungsmöglichkeit schafft.
Angenommen, ich hätte gerne ein Nano One oder ein Nano Bio. Wie viel Platz muss ich schaffen in meiner Werkstatt?
Das ist eines der erfreulichen Dinge bei unserem System. Als einziges Zwei-Photonen-System bieten wir ein Desktop-System in unserer Liga quasi. Und wir haben eine Kantenlänge von kleiner 60 Zentimeter und haben ungefähr 125 Kilo Maschinengewicht. Damit findet unser Nano One eigentlich auf jeder Chemie- oder Arbeitsbank Platz. Und das ist auch schon das nächste Schöne und für sehr viele Kunden und auch Universitäten angenehme. Die Maschine muss nicht auf einem optischen Tisch platziert werden, sondern wirklich auf einer normalen Chemiebench, wie es noch jeder aus dem Chemieunterricht in der Schule kennt, weil unsere Schwingungsisolation von der Maschine in die Maschine integriert ist. Das heißt, unser optisches Setup, das ich vorher angesprochen habe, ist über Hochleistungsschwingungsisolatoren vom Gestell und damit vom Gehäuse der Maschine entkoppelt.
125 Kilo wiegt die Maschine. Was kostet sie denn?
Preis pro Kilo. das ist die Frage. Wir haben eben unterschiedliche Maschinenvarianten, wie Sie es auch schon richtig angesprochen haben. Wir haben einerseits den Nano One, den gibt es mit zwei unterschiedlichen Lasern, mit einem 250 Milliwatt Laser und dann eben die starke Variante mit dem 1 Watt Laser. Und dann haben wir noch den Nano One in der Bio-Ausführung und da gibt es natürlich einen gewissen Preis-Range, den wir da haben. Und wir starten mit dem Nano One 250, wie er heißt, im Bereich von 360.000 Euro und handeln uns dann schrittweise rauf bis zum Nano One Bio, unserem aktuell teuersten System, mit knapp 490.000 Euro. Die Preise Software. Jetzt für Europa.
Die Software ist jeweils mit dabei?
Die Software ist mit dabei, weil es einfach bei uns ein essentieller Teil der Maschine ist und die Maschine auch nicht anders ansteuerbar ist.
Materialien sind aber noch nicht dabei, die muss ich extra kaufen.
Die müssen Sie extra kaufen. Also unser Drucker kommt mit einem Standardpaket, das der Kunde quasi gleich loslegen kann. Also Materialwannen, Objektträger und eben auch ein Starter-Kit an Materialien ist in jedem Angebot inkludiert. Und dann muss der Kunde das Material je nach Bedarf und auch Art des Materials, das er gerne verwendet, bei uns nachbestellen. Genau.
Offen gesagt habe ich keine Ahnung, was so ein Material kostet. Sie sprachen von Kartuschen. Wie groß ist so eine Kartusche und was kostet sie?
Wir verkaufen unser Material zu 25 Gramm. Wieder mal, das ist halt unsere Dimension, die mag für viele sehr, sehr klein sein, für unsere Kunden aber recht ausreichend und hat sich als recht gute Menge und praktikabel erwiesen. Und wir liegen da zwischen 225 und ein bisschen über 300 Euro, etwas abhängig vom Material, das man dann eben verdrucken möchte.
Verraten Sie uns was zu Ihren Umsatzzahlen.
Zu den Umsatzzahlen? Nicht im Detail, aber wir freuen uns, dass wir noch dieses Jahr die Installed Base von 10 Maschinen erreichen werden und was rückblickend auf die letzten 1,5 Jahre schon ein sehr großer Erfolg ist, da einfach unser Markt der internationale Markt ist und uns natürlich Corona, keiner kann es mehr hören, keiner will es mehr hören, aber es ist leider noch immer ein Thema, uns den Kontakt mit den Kunden und vor allem auch das Reisen zu den Kunden natürlich sehr erschwert. Aber wir freuen uns auf noch die 10. installierte und auch darüber hinausgehende Maschine in dem Jahr.
Hand aufs Herz, gibt es Wettbewerber?
Ja, den gibt's. Es gibt einen großen Wettbewerber aus Deutschland, die Firma Nanoscribe, die vor einigen Monaten von der Firma Selling gekauft wurde. Die sind schon sehr lange am Markt, schon rund 14 Jahre und haben die Zwei-Photonen-Polymerisation wirklich am Markt quasi etabliert und hier vorwiegend am wissenschaftlichen, universitären Markt mit wenigen Ausnahmen. Es ist Wettbewerb. Wir stehen mit unseren Produkten wirklich Head-to-Head. Wir haben aber einige USPs, die uns dann auch von der Firma, aber auch von anderen kleineren Wettbewerbern unterscheiden, was eben die Geschwindigkeit ist, was dieses Desktop-System ist, das wirklich im kleinsten Labor Platz findet und was dann eben auch die biologischen Anwendungen betrifft.
Okay, lassen Sie uns noch mal kurz zurück zu Ihrem Unternehmen kommen. Wie groß ist das Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter sind da beschäftigt?
Wir sind jetzt in den letzten 2,5 Jahren auf 19 Mitarbeiter angewachsen und decken mit unseren Mitarbeitern auch sehr viele unterschiedliche Kompetenzen ab. Also wir haben ein sehr diverses Team von Ingenieuren über Materialwissenschaftler, Synthesechemiker bis Elektronik und Programmierung und dann noch Biologie haben wir quasi alles vertreten, um auch den ganzen Prozess und auch unser ganzes Portfolio quasi im Unternehmen abzubilden. Und aktuell gibt es unseren Standort in Wien. Wir sind im 3. Bezirk in Wien mit unserer Niederlassung und arbeiten aber mit Distributionspartnern, vor allem im asiatischen und australischen Raum zusammen und sind gerade dabei, den Schritt über den großen Ozean nach Amerika zu nehmen und uns auch dort eine Basis aufzubauen.
Gegründet wurde das Unternehmen, wenn ich es richtig verstanden habe, also vor 2,5 Jahren.
Vor 3 Jahren, fast auf den Tag genau, also am 3. September 2018 haben wir gegründet, eben als Spin-off der Technischen Universität Wien, haben dann quasi ein halbes Jahr darauf verwettet, alle unsere Lizenzverträge, Kooperationsverträge und auch unsere Investitionsrunde und Förderanträge vorzubereiten und sind dann operativ gestartet im Jänner 2019.
Okay, damit sind wir schon bei der Abschlussfrage. Mit der Bitte um eine persönliche Einschätzung. Wird es irgendwann Drucker geben? Wie gesagt, Sie arbeiten im Mikro- und Nanobereich, wirft die Frage auf, wird es irgendwann Drucker geben, die sogar in den Pico-Bereich vorstoßen?
Ob es irgendwann die Drucker geben wird, kann ich jetzt als Biologin relativ schwer beurteilen. Was ich weiß, ist, dass die physikalische Grenze bei der 2-Photonen-Polymerisation einfach nicht mehr weit von dem, was unser, aber auch Systeme der Wettbewerber erzielen, liegt. Also mit der 2-Photonen-Polymerisation wird das wohl schwierig.
Das heißt, wir brauchen eine neue Technologie.
Das würde ich so sehen, ja.
Okay. Prima, Frau Hirner, das hat Spaß gemacht. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank.
So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 27. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also etwa auf Podigee, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch in Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.